Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese ein Wort aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 13, Vers 11. Zuletzt, liebe Brüder, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch mahnen, habt einerlei Sinn, haltet Frieden. So wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Es geht uns in Sonderheit um diese Ermahnung, haltet Frieden. Und dazu noch ein Wort aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 9, Vers 50. Da sagt der Herr Jesus zu seinen Jüngern, haltet Frieden untereinander. Haltet Frieden untereinander. Und diese Worte Jesu an seine Jünger waren in der Predigt am vergangenen Sonntag der Schlusssatz. Als ich in den letzten Predigten über den Frieden mit Gott und auch über den Frieden untereinander gesprochen habe, da habe ich ganz bewusst die Betonung darauf gelegt, dass es hierbei nicht um das Bemühen des Menschen geht, sondern um das bereits vollbrachte Erlösungswerk unseres Herrn Jesus Christus. Als es am vergangenen Sonntag speziell um den Frieden untereinander ging, hat sich vielleicht jemand die Frage gestellt, ob wir denn nun gar nichts zu diesem Frieden beitragen können. Die Antwort lautet zunächst einmal nichts, aber auch gar nichts, denn dieser Friede ist ganz und gar das Werk Gottes. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen, wie wir ja auch der Gerechtigkeit in Christus, die vor Gott gilt, nichts hinzuzufügen haben und können. Müssten wir dieser Gerechtigkeit noch etwas hinzufügen, um vor Gott bestehen zu können, so wäre es keine hundertprozentige Gerechtigkeit mehr. Ganz davon abgesehen, und das ist ganz entscheidend wichtig, dass wir einen Teil des Ruhmes für uns beanspruchen könnten. Und dasselbe gilt für den Frieden mit Gott und auch für den Frieden untereinander. Der ja unzertrennbar mit der Rechtfertigungsgnade in Christus verbunden ist. Ursprung ist also Gott selbst. Ursprung dieses Friedens mit ihm und auch untereinander ist Gott selbst. Und hat Gott uns geschenkt in der Person unseres Herrn Jesus Christus. Wie wir es auch gelesen haben aus dem Epheserbrief, er Christus ist unser Friede. Wir fragen uns allerdings, was ist denn nun mit der Ermahnung zum Frieden? Wie wir es hier gehört haben aus dem 2. Korintherbrief, haltet Frieden, ist ja eine Ermahnung, eine Aufforderung an uns, an die Gläubigen. Es geht ja um den Frieden Gottes innerhalb der Gemeinde Jesu, den Frieden, den die Gläubigen untereinander haben. Haltet Frieden. Oder, wie wir es gehört haben aus Markus Kapitel 9, haltet Frieden untereinander, so sagt der Herr Jesus zu seinen Jüngern. Was machen wir mit diesen Ermahnungen, wenn es doch ganz und völlig das Werk Gottes, das Gott in Christus Jesus bereits vollbracht hat, ist? Warum dann diese Ermahnungen, Frieden zu halten? Zumal es hier dann heißt, hier im 2. Korintherbrief, so wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Also wenn ihr Frieden haltet untereinander, wird der Gott des Friedens mit euch sein. Es handelt sich hier um ein Problem, das in der Gemeinde Jesu immer wieder zur Verwirrung geführt hat. Die Ermahnung, speziell im Neuen Testament, die ein weites Spektrum umfassen und die Wahrheit von der Gerechtigkeit vor Gott nicht durch das Tun des Menschen, nicht durch die Werke, die ein Mensch tun könnte, sondern allein durch den Glauben an Christi Gnade in seinem Blut, das bekommt man oft nicht auf einen Nenner gebracht. Von beidem allerdings spricht die Bibel, was wir besonders in den Lehrbriefen des Apostels Paulus sehen. Beide Seiten gehören zusammen, sowohl das vollbrachte Werk Gottes in Christus als auch die Ermahnungen auf dieser Grundlage. Man kann sie nicht voneinander trennen, diese beiden Seiten. Aber man muss sie klar und deutlich unterscheiden. Das ist wichtig, dass wir unterscheiden zwischen dem, was Gott in Christus bereits vollkommen getan hat. Er hat eine vollkommene Gerechtigkeit vollbracht in seinem Erlösungswerk und einen vollkommenen Frieden mit ihm selbst und auch untereinander. Das ist schon alles fertig. Und das, was wir dann auf dieser Grundlage zu tun haben, das muss man voneinander unterscheiden. Das kann man nicht voneinander trennen, aber es ist wichtig, diesen Unterschied zu betonen. Zunächst einmal gilt es, am Evangelium, an der klaren Lehre des Evangeliums festzuhalten, wie Paulus sie im ersten Teil seines Briefes an die Römer entfaltet. Römer 8. Römer Kapitel 3, Vers 28, so halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben, allein durch den Glauben. Luther hat in seiner Übersetzung das Wort allein hinzugefügt und trifft damit dem Zusammenhang nach den Nagel auf den Kopf. Das Werk der Gerechtigkeit vor Gott ist allein das Werk Gottes und wird allein durch den Glauben und nicht durch unsere Werke in irgendeiner Weise wirksam. Alle Verheißungen Gottes, alle Segnungen Gottes gehören zur Verherrlichung Gottes uns allein aufgrund des Erlösungswerkes Gottes in Christus, seinem lieben Sohn. Und so lautet es nicht mehr wie im Bund des Gesetzes, der auf Werke abzielt. Der Bund des Gesetzes zielt immer auf das Werk des Menschen ab. Gott segnet dich, wenn du gehorsam bist. Wir kennen das alle, auch aus der Verkündigung. Gott segnet dich, sei du nur gehorsam, dann segnet Gott dich. Das ist typisch für den Gesetzesbund. Hier wird eine Bedingung gestellt, damit der Mensch unter den Segen Gottes kommt oder die Segnungen Gottes empfängt aufgrund der Verheißungen Gottes. Du musst also erst etwas tun. Du musst gehorsam sein. Du musst leidensbereit sein, wie wir es mal gehört haben. Leidensbereit sein, um bei Jesus einsteigen zu können. Das ist pures Gesetz. Das ist nicht Evangelium. Die Leidensbereitschaft ist eine Frucht des Evangeliums, nicht eine Voraussetzung des Evangeliums. Es heißt also nicht mehr, sei gehorsam, dann wird Gott, oder wenn du gehorsam bist, sondern weil Christus an deiner Stelle gehorsam gewesen ist, alles vollbracht hat, was Gott verherrlicht, was dem Herzen Gottes entspricht und seinem Willen entspricht, darum wird Gott dich segnen, weil er es getan hat an seiner Stelle. Es geht um seinen stellvertretenden Gehorsam, aufgrund dessen du der Verheißungen Gottes teilhaftig bist und seines Segens teilhaftig bist. Das ist Evangelium. Das ist also umgekehrt als im Gesetzesbund. Ganz wichtig, dass wir das klar und deutlich immer wieder verstehen und darüber nachdenken, es bewegen und darüber froh werden. Ja? Denn das ist eine herrliche, frohe Botschaft, die Botschaft vom Kreuz. Sie ist nicht Gesetzesbotschaft. Wir haben zwar auch das Gesetz zu verkündigen. Aber wenn wir es mit gläubigen Menschen zu tun haben, ist es wichtig, immer wieder darauf Bezug zu nehmen, dass wir vom Evangelium herkommen. Hier in der Gerechtigkeit aus dem Glauben sind wir mit Christus gekreuzigt. Ist nicht etwas, was geschieht, sondern was geschehen ist am Kreuz auf Golgatha. Wir sind in Christus Jesus der Sünde gestorben. Das ist eine geschichtliche Tatsache. Wir sind mit Christus auferstanden Das heißt, wir haben Teil an seinem Auferstehungsleben. Auch das ist eine geschichtliche Tatsache. Als Jesus von den Toten auferstand, sind wir, Epheser Kapitel 2, mit ihm auferstanden. Ja, Paulus geht sogar noch ein Stück weiter. Die Reformatoren hatten dafür nicht so den Blick. Wir sind sogar mit Christus Jesus in die himmlischen Erker versetzt worden. Alles, was mit ihm geschah, ist mit uns geschehen. Das ist Evangelium, das ist frohe Botschaft für uns. Das gilt es im Glauben immer wieder aufs Neue zu erfassen. Unser Gehorsam hinsichtlich des Heiligungsprozesses, den wir ja durchmachen, bis wir am Ziel sind, ist ein Heiligungsprozess, ein Erziehungsprozess von Seiten Gottes. Und da hinein gehören auch die Ermahnungen der Heiligen Schrift und des Dienstes für Gott. Das ist alles eine Frucht des Evangeliums, eine Frucht seines stellvertretenden Gehorsams. Und so sind die Ermahnungen der Bibel zu einem gottseligen Wandel hinfort ausschließlich unter der Herrschaft der Gnade zu sehen, unter der uns bei aller Mangelhaftigkeit unseres Wandels kein Verdammungsurteil mehr treffen kann. Darum haben wir am vergangenen Sonntag gesagt, selbst da, wo das Miteinander nicht so ist, wie es nach dem Willen Gottes sein sollte, wo Zank und Streit ist, selbst da sind wir Friedenskinder im selben Augenblick. In dem Augenblick, wo du versagst und dich mal wieder ärgerst über irgendetwas, lieblos redest über irgendjemanden, bist du dennoch vor Gott gerecht durch das Blut Jesu. Das gilt den Kindern Gottes. Das ist eine bleibende Gerechtigkeit, ist ein bleibender Friedensstand, den wir haben in Christus Jesus. Hängt alles damit zusammen, dass bereits alles vollbracht ist am Kreuz und in der Auferstehung und Erhöhung unseres Herrn Jesus Christus. Das ist wunderbares Evangelium. Und ich erfahre, dass das Menschen, die da zu Schanden geworden sind vor dem Anspruch Gottes, dass sie froh werden über dieses Evangelium, dass sie nicht mehr unter dem Druck des Gesetzes stehen, irgendeine fromme Leistung vollbringen müssen, damit Gott sie segnet. Es sind viele, bei denen das der Fall ist. Viele, die von daher auch keine wirkliche frohmachende Gewissheit ihres Heils haben, weil die immer alles davon abhängig machen, dass sie auch richtig in der Spur bleiben und immer das Richtige tun. Gott erzieht uns unter der Gnade. Das ist wahr. Paulus spricht davon im Titusbrief. Die Gnade erzieht uns. Aber es ist eben unter der Gnade. Das Verdammungsurteil ist für Zeit und Ewigkeit aufgehoben in Christus Jesus. Wir stehen nicht mehr unter dem Verdammungsurteil, unter dem Fluch des Gesetzes. Wir sagen zu Gott, wie wir es auch heute Morgen in der Andacht gehört haben vor der Gebetsgemeinschaft, zu Gott, lieber Vater, wir haben nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass wir uns abermals vor Gott fürchten müssen als unserem Richter. Wir sagen, lieber Vater, weil wir Gottes Kinder sind, und zwar bleibend. Das ist so wunderbar, ganz egal, wie das läuft bei uns. Und so haben wir es in den Ermahnungen gleichzeitig immer wieder mit dem Trost des Evangeliums zu tun, was ja auch in der Bedeutung des griechischen Wortes Parakaleo, habt ihr vielleicht schon einmal gehört, dieses Wort Parakaleo, zum Ausdruck kommt. Dieses Wort Parakaleo hat die Bedeutung von Ermahnen und gleichzeitig die Bedeutung von Trösten. Wenn Gott uns ermahnt in der Heiligen Schrift zu einem bestimmten Verhalten, dann ist das gleichzeitig auch ein Trost, weil wir vom Evangelium herkommen, weil wir unter der Gnade ermahnt werden und nicht mehr unter Gesetz. Und so ist es von allergrößter Bedeutung, dass wir immer, wenn die Ermahnungen der Schrift an uns herantreten, die Verbindung zur Rechtfertigungsgnade nicht aus den Augen verlieren. Ganz entscheidend wichtig. Und so ist die Glaubensgerechtigkeit immer das Herzstück der Verkündigung und auch unseres persönlichen Glaubenslebens. Rückt dagegen unser Tun in der Nachfolge Jesu ins Zentrum, und das geschieht gerade auch in unserer Zeit mehr und mehr, wenn überhaupt noch Evangelium verkündigt wird, dann oftmals so, dass es ein Anhängsel ist. Es sollte aber umgekehrt sein. Unser Verhalten, das, was wir tun, unser Wandel ist ein Anhängsel des Evangeliums. Es ist eben umgekehrt. Da muss man umdenken, ja, Buße tun auch, umdenken. Also rückt unser Tun in der Nachfolge Jesu ins Zentrum, so trachtet man danach, ob man das will oder ob man das nicht will, unser Tun zu einer Voraussetzung des Segens zu machen. Und das gilt auch für den Fall, dass man für das Verhalten und den Dienst für Gott die Gnade Jesu als Wirkung in Anspruch nimmt. Dass man sagt, ja, das muss auch Gott wirken in mir. Ja? Aber da, wo das Herzstück des Evangeliums, die Gerechtigkeit aus dem Glauben, nicht mehr im Zentrum ist, wird alles mit der Zeit zu einer frommen menschlichen Leistung. Auch wenn man sagt, ja, die Gnade muss es wirken. Automatisch stellt sich hier auch ein Frömmigkeitsdruck ein, der unsere Gewissheit des Heils beeinträchtigt. Ob wir das so wahrhaben wollen oder nicht, das ist so. Gewissheit können wir nur haben durch den Glauben an eine hundertprozentige Gerechtigkeit vor Gott, und die haben wir allein im vollbrachten Erlösungswerk Christi. Nicht im Heiligungsprozess, auch nicht im Dienst für Gott, das ist alles unvollkommen, auch wenn Gottes Gnade es wirkt. Alles unvollkommen. Genau das macht Zinzendorf sehr schön deutlich in dem Lied Christi Blut und Gerechtigkeit. Das ist mein Schmuck, mein Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen. Da heißt es hier in den Versen, in den Strophen 3 folgende. Und würd ich durch des Herrn Verdienst, ist interessant, ja? Er sagt nicht aus eigener Kraft, sondern durch des Herrn Verdienst. Achten wir jetzt einmal darauf, was kommt. Und würd ich durch des Herrn Verdienst auch noch so treu in seinem Dienst, gewönn den Sieg dem Bösen ab und sündigte nicht bis ins Grab, so will ich dann in meiner Sterbestunde mein Vertrauen auf meinen frommen Wandel setzen. Ja? Geht so weiter? So will ich, wenn ich zu ihm komme, nicht denken mehr an gut und fromm, wie gut ich gelebt habe, wie gehorsam ich war, wie treu ich war im Besuch der Stunden, im Gebet und. Nicht denken mehr an gut und fromm, sondern da kommt ein Sünder her, der gern fürs Lösgeld selig wäre. Darum soll auch dieses Blut allein mein Trost und meine Hoffnung sein. Ich baue im Leben und im Tod allein auf Jesu wunden Brot. Wunderbar, wie er das hier zum Ausdruck gebracht hat. Also das gehört unbedingt ins Zentrum hinein. Christi Blut und Gerechtigkeit. Sein Erlösungswerk. Das Evangelium von der Gerechtigkeit aus dem Glauben, von dem, was Jesus zur Ehre Gottes am Kreuz und in seiner Auferstehung für uns vollbracht hat, ist das Herzstück der ganzen Bibel. Und so schreibt ein Bruder sehr gut. Deshalb erfordert es die Treue zu Gottes Wort. Spricht ja oft davon, Gottes Wort soll im Mittelpunkt stehen. Aber steht es wirklich im Mittelpunkt? Ja? Achten wir darauf, was er sagt. Deshalb erfordert es die Treue zu Gottes Wort, dass jeder Text, über den wir predigen oder den wir lesen persönlich, in seinem Bezug zum Evangelium gepredigt wird. Immer vom Evangelium her, immer von der Gnade her, immer vom Kreuz her, immer vom vollbrachten Erlösungswerk her. Luther schreibt, man soll von guten Werken lehren. Die Ermahnungen, die haben ihren Platz in der Bibel. Meistens im zweiten Teil der Lehrbriefe. Im ersten Teil geht es darum, was hat Gott in Christus getan. Im zweiten Teil kommen dann die Ermahnungen. Man soll von guten Werken lehren. Doch so, dass der Artikel von der Rechtfertigung, dass allein der Glaube an Christus uns gerecht und selig mache, unverfälscht und rein bleibe. Und deshalb sagte ich ja bereits, wir müssen hier klar unterscheiden. Wir können das eine vom anderen nicht trennen, aber wir müssen klar unterscheiden. Die Rechtfertigungslehre muss rein und unverfälscht bleiben, sodass nicht die Gläubigen noch denken, sie müssten doch noch irgendetwas tun, um irgendeinen Segen von Gott zu empfangen. Nein, wir stützen uns allein auf das vollbrachte Erlösungswerk unseres Herrn Jesus Christus. Und dieses Evangelium macht uns immer wieder satt und froh. Paulus schreibt, wir lesen das in der Apostelgeschichte, schreibt, dass Gott den Heidenvölkern viel Gutes getan hat. Er ließ sie eigene Wege gehen, aber er hat ihnen gleichzeitig auch immer wieder viel Gutes getan. So schreibt der Apostelgeschichte Kapitel 14, er hat euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben, hat euch ernährt und eure Herzen mit Freude erfüllt. Eure Herzen mit Freude erfüllt. Wenn jemand satt geworden ist, dann ist sein Herz mit Freude und Dankbarkeit erfüllt. So sollte es zumindest sein. Ja? Aber es ist ja auch grundsätzlich so. Wir sind auch dankbar dafür. Und freuen uns darüber, dass Gott uns ernährt. Und was für den Leib gilt, das gilt genauso für unsere Seele, für unser geistliches Leben. Wir können uns nur satt sehen an seinem Bilde, am Bilde des Gekreuzigten und Auferstandenen, in dem wir alles heil haben. Hören wir in diesem Evangelium die Stimme des guten Hirten, der uns auf grüner Aue und zum frischen Wasser führt, dann werden unsere Herzen satt und froh. Diese Lehre ist der rechte Schlüssel zum Verständnis der Heiligen Schrift. Menschen, die das verstanden haben, lesen die Bibel plötzlich mit ganz anderen Augen. Da, wo sie ohne diesen Bezug zum Evangelium bestimmte Ermahnungen in der Bibel gefunden haben, wenden sie sie unmittelbar auf sich an, ohne den Mittler einzuschalten, ohne den Bezug zum Evangelium zu sehen, dass in Christus Jesus schon alles erfüllt ist, was Gott von mir erwartet, jetzt auch in der Nachfolge. Ich weiß nicht, wie man damit leben kann. Natürlich kann man damit leben, wir haben oft damit gelebt. Ne? Bis Gott uns so in den inneren Zerbruch hineingeführt hat, dass wir wirklich Hunger bekamen nach der Gerechtigkeit Gottes in Christus. Und da werden wir satt. Und da werden wir auch immer wieder froh und dankbar. Und von daher können wir dann auch die Ermahnungen angehen. Wir sehen uns satt an seinem Bilde, nicht mehr am Bilde unserer eigenen Frömmigkeit, unseres eigenen Gehorsams, unserer eigenen Treue und dergleichen. Sind immer wieder, leider muss man das sagen, nur wenige, auch innerhalb der Gemeinde Jesu, nur wenige, die einen Hunger bekommen nach dieser Botschaft. Luther hat bereits darüber geklagt, dass seine Zuhörer anfingen zu schnarchen, wenn er über die Gerechtigkeit aus dem Glauben sprach. Ist nun einmal so. Der Mensch möchte viel lieber hören, was er zu tun hat, als zu hören, was Gott in Christus bereits getan hat. Womit hängt das eigentlich zusammen? Weil wir von Natur aus immer gerne etwas bringen wollen und weil wir uns gerne auf die Schulter klopfen möchten und gerne etwas doch an Ruhm haben wollen für unsere Frömmigkeit. Das steckt tief in uns drin. Und deshalb mögen wir von Natur aus diese Lehre von der allgenugsamen Gerechtigkeit Gottes in Christus nicht. Weil wir hier zunächst einmal ausgezogen werden, nackt und bloß vor Gottes Angesicht stehen und sagen müssen, arm und leer und einer, der nichts bringen kann, der ein sündiges Herz hat von Hause aus und sich nicht auch nicht verwandeln und verbessern kann, was seine eigene adamitische Natur angeht. Das mögen wir nicht. Nein, nein, wir wollen doch noch ein bisschen was sein, ne? Jeder Einzelne von uns. Dann, wenn Gott uns wirklich vor sein Angesicht stellt und wir zu Sündern geworden sind, die nichts zu bringen haben als ein sündiges Herz, dann wird uns diese Botschaft von der Gnade Gottes in Christus recht schmecken, von seiner stellvertretenden Gerechtigkeit. Wenn der Mensch nicht mehr ein noch aus weiß, nicht wegen äußerer Leiden. Die gebraucht Gott auch dazu, oft das äußere Leiden, um uns innerlich zu zerbrechen. Aber es kann ein Mensch auch sehr, sehr notvolle äußere Leidenswege gehen und trotzdem innerlich ungebrochen bleiben. Also das Leiden an sich macht es nicht, aber Gott gebraucht es. Aber wenn ein Mensch innerlich anfängt, nicht mehr aus noch ein zu wissen, wegen seiner Sündhaftigkeit, er kann sich drehen und wenden, wie er will, er kann Gott nichts bringen. Er hat ein so sündiges, verdorbenes Herz. Dann sehnt er sich nach dieser Gerechtigkeit aus dem Glauben. Dann kann er nur satt und froh sein in Christus. Immer wieder aufs Neue, durch das Wort vom Kreuz, das ihn mit der Gerechtigkeit Christi bekleidet hat. Von daher ist Christus, wie jemand bezeugt hat, ein wirklich sehr wertvolles Zitat. Für den Gläubigen ist Christus alles in allem, nicht nur bei der Bekehrung. Ich möchte mal sagen, das wäre ja schon was, ne? Wie viele haben sich wirklich in dieser Weise bekehrt, dass sie vor Gott zu Schanden geworden sind wegen ihrer Sündhaftigkeit? Wie viele haben sich bekehrt, um ein besseres, glücklicheres Leben zu haben, um mit ihren irdischen Problemen besser klarzukommen? Aus welchen Gründen auch immer haben sie sich bekehrt? Das ist nicht biblische Bekehrung. Das muss dann irgendwann nachgeholt werden. Ja? Damit haben wir zu tun. Deshalb auch so viel krankes Glaubensleben in unserer Zeit. Also wenn es bei der Bekehrung wirklich echt gewesen ist, das ist ja schon mal was Wunderbares. Aber nicht nur bei der Bekehrung ist Christus uns alles in seiner Gnade, sondern das ganze Leben hindurch ist die Lehre vom Kreuz das Leben und die Seele seines Friedens. In demselben Maße, in dem er einen klaren Blick für Christus als seinem Stellvertreter behält, erfreut er sich des Friedens mit Gott. Ich sagte bereits, ihr Lieben, es sind immer nur wenige, die da hinkommen. Es gibt da in der Gemeinde Jesu viel, viel eigene Frömmigkeit. Viel eigene Frömmigkeit. Gott hat viel Mühe mit uns, manchmal Jahre, Jahrzehnte, um uns in den inneren Zerbruch hineinzuführen, dass wir wirklich sagen, ja Herr, da ist nichts zu holen bei mir, ne? Du erwartest von mir, dass ich dir Frucht bringe heute. Bei mir ist nichts zu holen. Aber dann werden wir froh, wenn unsere Blicke durch den Heiligen Geist auf Christus gerichtet werden. Wie heißt es in einem alttestamentlichen Propheten? Von mir her werdet ihr eure Früchte haben. Christus ist der Weinstock. Von ihm her dürfen wir Gott Frucht bringen. Nur von ihm her. Nur in ihm und durch ihn. Leider gibt es nur wenige, die das wirklich begriffen haben. Es ist eine große Not in der Gemeinde Jesu in unserer Zeit, nicht nur hier bei uns, sondern auch im Ausland. Ich kann mich noch gut daran erinnern, einmal einen Vortrag gehört zu haben von einem holländischen Bruder, der als Missionar in Korea tätig war. Feiner Bruder, feiner Missionar. Und er erzählte uns, dass die Koreaner von Hause aus tief religiös seien. Er sagte, wenn da ein Pastor 4 Wochen fastet, jetzt geistlich, fastet, dann ist das gar nichts Besonderes. Die Koreaner seien tief religiös. Und das war in einer Zeit, als das hier so rüberschwappte in den Westen und man in den Gemeinden in den Westen begeistert war von den Megagemeinden in Korea und von den Betern Koreas, so hieß es da. Das wurde dann so hochgehalten. Und da sagte er zu uns, die Gemeinden, die wirklich gegründet sind in der Rechtfertigungslehre, die auch unserem Luther so wichtig geworden war, die wirklich darin gegründet sind, sind in der Regel kleine Gemeinden. Da sehen wir, Dieses Evangelium von der Gnade Gottes in Christus und das Gegründetsein darin, froh sein und immer wieder daraus zu leben, auch in seinem praktischen Glaubensalltag, das ist nicht bei allen der Fall, auch nicht bei all denen, die sehr viel beten, sehr treu sind, sehr viel tun im Reich Gottes, ist nicht bei allen gegeben, dass das wirklich aus dieser Kraft des Evangeliums heraus geschieht. Das sagte dieser holländische Bruder. Ich kann mich noch gut daran erinnern, habe ich nicht vergessen. Und genauso wollen wir auch die Ermahnungen verstehen, hier im 2. Korintherbrief und auch im Markus Kapitel 9 am Ende. So, und jetzt müsste ich wieder Fortsetzung machen, aber um euch nicht zu überfordern, mache ich jetzt wieder Schluss. Fortsetzung machen wir dann beim nächsten Mal, so Gott will, und wir leben und freuen uns zunächst einmal darüber, dass alles, aber auch wirklich alles, auch der Friede untereinander zwischen dir und mir, schon am Kreuz in Christus Jesus perfekt ist, vollbracht, hundertprozentig. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Ja, lieber Vater im Himmel, das ist immer wieder unsere Freude, wenn dein Heiliger Geist unsere Blicke richtet auf Christus, der alles, aber auch wirklich alles vollkommen für uns vollbracht hat. So gibt es nun kein Verdammungsurteil mehr für solche, die in Christus Jesus sind. Wir stehen unter deiner Gnade, dürfen unseren Weg unter deiner Gnade gehen, dürfen sagen, aber lieber Vater, haben den Geist der Kindschaft empfangen, freuen uns über deine Segnungen, danken dir auch für deine Erziehungswege, danken dir für die Ermahnungen, die nötig sind, aber das alles vom Evangelium her. Und das ist ganz, ganz wunderbar, lieber Vater im Himmel. Da hast du uns unendlich reich beschenkt in deinem lieben Sohn. Amen.